Philipp hat etwas Interessantes gesagt, das mich inspiriert hat, so etwas, wo ich schon länger nicht mehr daran gedacht habe. Weiss jemand von euch, was das Schlussergebnis von aller Mission ist, von allem rausgehen, rausgesendet sein und das Evangelium teilen mit anderen Menschen? Was ist das Ergebnis von allem rausgehen und evangelistisch arbeiten? Frucht? Noch jemand anderes? Ich zitiere John Piper, in seiner Qualität aber Missionstheologe unter anderem, und der sagt, das Ergebnis von allem rausgehen, von allem missionarisch arbeiten, ist Lobpreis. Und da geht zurück auf das Wort aus Offenbarung, ich glaube 7,9, wo vor Gottes Thron im Thronsaal ein Volk versammelt ist, von Lobpreist. Und zwar aus allen Stämmen und aus allen Völkern. Eine unzählige Schar heisst es. Und damit sind wir zumindest im Versinnen von heute in der Offenbarung. Und das ist der Vers, den meine Frau schon gelesen hat oder auf der Predigtnotizen haben. Die Offenbarung, um kurz das ein bisschen in einen Kontext zu bringen, verfasst worden von Johannes. Das ist der Apostel, den wir auch kennen, der Sohn von Zebedäus, wie wir auch wissen aus dem Evangelium. Und vermutlich geschrieben worden in der Zeit, wo der Kaiser Domitian geherrscht hat. Und zwar, der hat geherrscht zwischen 81 und 96 vom 1. Jahrhundert. Und wenn ich in der Theologie gut aufgepasst habe, in Deutschland, dann hat er das etwa um 96 wahrscheinlich geschrieben. Also eher in den späten 90er Jahren oder in den frühen 80er Jahren vom 1. Jahrhundert. Es ist die letzte und mit dem auch die jüngste neutestamentliche Schrift. Und es gibt eine Sicht, wo Jesus selber gibt. Der auferstandene Jesus gibt eine Sicht auf die Zukunft. Und die Offenbarung ist mit allem Pulverdampf vom Blitz und Donner, was sie drin hat, eigentlich ein Trostbuch. Immer wieder werden leidende Christen gestärkt durch das, Märtyrer werden zum Durchhalten ermutigt, schon in den Sendschreiben sieht man das. Ungeduldige werden ermahnt, hey, harr noch ein bisschen aus, wart noch ein bisschen. Und Verzweifelte können auch immer wieder neu den Sieg von Gott sehen. Den endgültigen Sieg von Gott, der wird kommen. Und dieser Aspekt hilft auch mir manchmal. Nicht, dass ich jetzt immer verzweifelt wäre, aber wenn ich so die Welt rausschaue und all das Zeug sehe, wo unsere Nachrichten schleudern, in unseren Kopf werfen, dann ist es immer wieder gut, wenn man etwas anderes noch lesen kann, als nur da. Die Offenbarung hilft uns aber auch, eben die Geschichte von Gott mit uns hat als Menschen besser zu verstehen und eben auch ein bisschen zu erkennen. So ist die Offenbarung fast so ein bisschen wie eine Zeitlinie, wenn wir nicht gerade unbedingt davon ausgehen, dass sie nach unserem Verstand und nach menschlichen Uhren müsste funktionieren. Aber in ihrem Gesamten ist die Offenbarung ganz bewusst ein Leitfaden in die Zukunft. Parallelen von der Offenbarung sehen wir auch unter anderem im Buch von Daniel, Hesekiel, Jesaja. Der heutige Vers lautet also: Seht, ich mache alles neu. Dass wir jetzt ein bisschen besser verstehen können, was für ein Umfeld das der Vers ist, ich predige nicht gerne einen Bibelvers im sogenannten luftleeren Raum, probiere ich kurz eine Zusammenfassung darüber zu geben, was vorher wird passieren. Bis der Vers in dem Sinn eintritt, ins Leben kommt. Ich habe eine gute Zusammenstellung gefunden in dem Buch The Paradise of God von Larry Allison. Das ist ein Bibellehrer und Pastor in den USA. Und mit uns der hat das sehr gut hergebracht. Und ich halte mich jetzt so ein bisschen an die Abfolge, die er dort gibt. Also, bevor alles wirklich ins Rollen kommt, jetzt muss ich da wieder zurück. Jetzt kommt er ja. Genau. Bevor das alles in die Rolle kommt, von dieser Offenbarung her, haben wir die Entrückung der Gläubigen. Die Gemeinde von Jesus weltweit. Irgendwann am Tag kommt Jesus in seiner Herrlichkeit und nimmt seine Braut zu sich, die Gemeinde. Und das ist noch ein bisschen im Verborgenen. Das ist nicht gerade das offensichtliche zweite Zurückkommen von Jesus. In dem Moment stehen auch all die Menschen, die vorher im Glauben waren, von den Toten sichtbar, die auferstehen. Und in dem gleichen Moment werden auch all die Gläubigen, die dann leben, zu Jesus im Himmel, in die Wolken, aufgehen. Und das wird in einem Augenblick passieren. In einem Blinzeln von einem Auge, wie es heisst auf Englisch. Und wir werden alle dem Herrn Jesus entgegengehen, in die Wolken. Und in dem Moment, wo er uns aufruft, haben wir auch einen absolut verherrlichten Auferstehungskörper, einen unsterblichen Körper. Und da passiert vor der sogenannten grossen Trübsal. Es gibt auch theologische Diskussionen, dass das nachher oder Mitte passiert, aber auf das wollen wir uns nicht einlassen. Die grosse Trübsal ist eine schreckliche Zeit, die 7 Jahre dauert auf der Erde. Aber auch die Christen, die leben, bevor die Entrückung passiert, werden sicher ganz verschiedene Sachen erleben, die wirklich herausfordernd sind. Und dann, nachdem, dass alle beim Herr sind, stehen sie vor der Richterstuhl vom Herr. Im Himmel. Und dann geht es nicht um Himmel oder Hölle. Dann geht es darum, um das zu beurteilen, was ich in meinem Leben gemacht habe. Gemäss Matthäus 16 gibt es Belohnungen für Gläubige. Und auch das ist nichts Fremdes. Auch wenn es in der Bibel steht, also gewisse Herrschaften in der Banketage haben sehr, sehr hohe Boni, die sie bekommen Ende Jahr, je nachdem, für vielleicht viel weniger wichtig, was sie gemacht haben, wie die Christen auch Jesus bekennen. Die Zeit, die dauert 7 Jahre, und wenn der Moment vorbei ist, vor dem Richterstuhl von Christus, kommt es zum Hochzeitsfest vom Lamm. Das ist wirklich auch eine Zeit, wo wir Gemeinschaft dürfen haben, ganz unmittelbar mit Jesus. Zu der gleichen Zeit von diesen 7 Jahren gehen die Menschen hier auf der Erde durch wirklich eben die grosse Trübsal. Okay. Und dort herrscht, regiert der Antichrist, wie er auch in der Offenbarung beschrieben ist. Der will Gott an seiner Herrschaft hindern und der verführt auch viele Menschen dazu, sich ihm anzuschliessen. Und es gibt nicht wenige, die das werden tun. Und gleichzeitig kommt es zu einer letzten, um die ganze Welt gestreuten Evangelisation, angeführt von 144'000 jüdischen Männern, zusammen mit den Engeln und den 2 Zeugen aus Offenbarung 11. Am Ende von diesen 7 Jahren kommt nachher Christus zurück mit seinen Engeln und der Gemeinde, und zwar sichtbar. Er kommt auf den Ölberg runter, das können wir lesen im Zacharia 14 sehr detailliert. Dort ist die Zeit beschrieben. Und er vernichtet den Feind, den Antichrist. Und hört mit dem Moment auch die Trübsalzeit auf. Der Teufel wird dann für 1000 Jahre in Abgrund gesperrt von einem Engel. Und das sogenannte 1000-jährige Reich auf der Erde fängt an. Weltumspannend, das Friedensreich. Und das ist noch nicht der Himmel, wie wir ihn uns ersehnen. Das ist die Zeit, wo in den Menschen, die dann noch leben, die nicht in der Entrückung sind, eine Chance gibt, Jesus anzunehmen. Und nach diesen 1000 Jahren, auch das ist im Zacharia 14 wirklich gut beschrieben, wird der Teufel noch mal freigelassen. Für eine kurze Zeit, und sammelt sich noch mal alles her, probiert nochmal die Revolution, einen letzten Angriff auf Gott. Aber Jesus kommt dann und setzt ihm ein Ende. Egal, ob Jerusalem belagert wird oder nicht. Und dann kommt Feuer und vom Himmel und es wird alles vernichtet. Genau. Und dort heisst es, der Teufel, wo all die Menschen verführt hat, wird in Feuer und Schwefelsee gerührt und dort wird er wirklich Tag und Nacht Qualen erleiden. Und dann kommt es zu dem sogenannten letzten Gericht, das weisse Throngericht. Und in dem Gericht kommen alle Menschen vor den Thron von Gott, die dann auf der Erde leben. Und alle, die zu dieser Zeit gelebt haben, in der ganzen Menschheitsgeschichte, die Jesus verworfen hat. Und wer in dieser Trübsalszeit der Menschen, die auf der Erde gelebt haben, wirklich angefangen hat, Jesus, der sichtbar herrscht, angefangen hat zu vertrauen, der wird zu Jesus gehören. Der wird gerettet. Und das heisst in Offenbarung 20, denn es werden Bücher aufgetan und dort steht, was jeder gemacht hat. Und aufgrund von diesen Einträgen werden die Einzelnen auch gerichtet. Jeder kommt zu Urteil über, was seinen Taten entspricht. Und dann wird auch ein anderes Buch aufgetan, das Buch vom Leben. Das Meer wird seine Toten rausgeben, das Totenreich, der Tod selber. Und jeden Einzelnen kommt das Urteil über, was seinen Taten entspricht. Und wer nicht in dem Buch vom Leben eingetragen ist, der wird zu denen, die schon in dem Feuersee sind, gehen. Ja, vielleicht sind sie geschockt. Mir lässt das auch nicht kalt, wenn ich das lese. Das ist einfach jetzt eine wirklich kurze Zusammenfassung von den Ereignissen, die auf diesen Vers herführen, die ich heute darüber predigt habe. Mir ist es wichtig, dass wir die endzeitliche Wirklichkeit, wie sie in der Bibel offenbart wird, gerade in der Offenbarung, uns können immer wieder vor Augen haben. Für mich ist es ganz ehrlich gesagt das schwerste Kapitel von der Geschichte, die Gott hat mit uns Menschen. Ich wollte keine Angst verbreiten. Und vielleicht ist meine Einstellung für einige von euch vom Zeitgeist her heute unpassend oder überholt oder altmodisch. Aber es ist meine Verantwortung als Christ, auch das zu predigen. Es ist meine Verantwortung als Christ, über diese Sachen zu reden. Es macht mit mir jedes Mal etwas, wenn ich es lese. Und ich denke auch wieder, Moment, bin ich parat, wenn jetzt die Entrückung ist? Bin ich echt parat? Bin ich dort dabei? Bin ich wirklich parat? Wir wissen nicht, wann es ist, aber meine Devise ist, ich will so nicht bei Jesus leben, dass ich parat bin. Für mich ist wichtig, dass sie mir immer wieder neu bewusst werden kann, dass am Ende nicht einfach alles gut ist für alle. Es wird nicht alles gut für alle zusammen. Das wäre Allversöhnung. Die Allversöhnungstheologie, die sagt, am Ende siegt die Liebe. Aber das ist leider eine Irrlehre. Und was das angeht, bin ich, ihr wisst es, ich bin schwarz-weiß. Und egal, was für bekannte Theologen die auch gelehrt haben, der gewisse Karl Barth, vor 100 Jahren Pfarrer in Savoie ungefähr, oder auch einer von diesen Missionsrockstars für mich, der John Stott, der das auch gelehrt hat, das hat mich erschüttert, als ich das gelesen habe. Der hat wirklich gute Sachen gesagt über die Mission. Und viele andere heutige Bibellehrer und theologische Institute lehren genau das. Aber okay, das ist ihre Verantwortung. In diesem prophetischen Umfeld hier steht also unser heutiger Vers, der steht nicht in einem luftleeren Raum, sondern der baut auf auf Ereignisse, die noch passieren müssen, bis das Wort gesprochen wird. Und um eine Idee davon zu haben, was das umfasst, lese ich einfach auch die 5 gesamten Versen aus der Offenbarung 21, die wir hier haben. Und dort heisst es, ich gebe es auf. Dort heisst, oder der Sandro kann man vielleicht. Dort heisst es, ja genau. Genau, dort fangen wir an. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes sitzt jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und jetzt kommt der Wahnsinnsvers, wo wir auch an Beerdigungen immer wieder dürfen Kraft daraus ziehen. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Mich hat's, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat es immer interessiert, wenn dann all das ganze Chaos vorbei ist und es da heisst von dieser neuen Erde, ja Mann, was ist denn, was hat es denn zu tun mit dieser neuen Erde? Wie ist denn das möglich? Und dort kommen wir auf das Wort, das heisst Kainos. Und das Wort sagt jetzt, dass es eben einen grundsätzlichen Unterschied gibt zu etwas, was vorher da war. Das Neue, das jetzt ist, ist von seinen Eigenschaften her, von seiner Beschaffenheit her, so grundverschieden im Vergleich zu dem, was vorher war. Ihr seht immer noch den Mathe-Peter, wenn ich hier stehe. Aber der Mathe-Peter ist inwendig grundverschieden von dem, der 1964 geboren ist. Und zwar nicht nur, weil wir ein bisschen gröbere Haare haben. Der neue Mensch, das ist das, was uns unterscheidet. Das ist das Neue. Die neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde. Und das sehen wir eben auch in diesem Vers. Am Anfang, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Es ist also wichtig zu wissen, da ist etwas da, was vorher noch nie existiert hat. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass wir verstehen, dass der Himmel da drei Bedeutungen hat. Der erste Himmel ist der Atmosphäre, der Blauhimmel. Der zweite Himmel ist der Weltraum, der Nachthimmel, von dem haben wir schon mal geredet, das letzte Jahr. Und der dritte Himmel ist der Ort, wo Gott in seiner Herrlichkeit wohnt. Wenn jetzt die Bibel da vom neuen Himmel und von der neuen Erde redet, dann meint sie den neuen blauen Himmel, die neue Erdatmosphäre und den neuen Nachthimmel, ein neues Weltall. Also nicht der neue Himmel gemeint, wo Gott drin wohnt. Und das altgriechische Wort, übersetzt mit neu, bedeutet eben von seiner Art her, von seiner Eigenschaft her, frisch. Nicht frisch oder neu im zeitlichen Sinn. Die Nasstüchli da, die du bekommen hast, auch wenn sie eingepackt sind in einem Päckchen, die veralten irgendwann, weil sie zeitlich sind. Aber das ist etwas, wo nicht zeitlich neu ist, sondern neu bleibt. Es handelt sich also nicht einfach um einen nächsten Himmel oder um die nächste Erde, sondern um einen besseren Himmel und um eine bessere Erde. Und die ersetzen alles Alte. Das Erste ist wirklich vorbei. Und ich höre manchmal so Videos von einem amerikanischen Seelsorger. Und der war schon Christ, als er ein Nahtodeserlebnis hatte. Der Randy Kay. Und er ist gestorben für einen Moment und hat den Himmel erlebt. Und er hat Sendungen, wo er andere Christen interviewt, die ein gleiches Erlebnis hatten wie er. Und der Mann, der tut das dreifach prüfen, wirklich, bevor er, auch wenn er Christ ist, bevor er einen ans Mikrofon lässt und vor die Kamera. Und die Menschen, die erzählen spannende Sachen, die sagen, zum Beispiel, ich bin über eine Wiese hineingelaufen und auf Blumen und auf Gras gestanden. Und wenn du heute durch eine Blumenwiese läufst, so schön hoch im Mai, Juni, dann ist nachher alles verschalpert, wenn du hinterher schaust. Aber der hat gesagt, ich bin durch die Wiese gelaufen. Und wenn ich hinterher geschaut habe, ist alles wieder gestanden, so wie wenn nichts wäre. Also diese Qualität hat die neue Schöpfung. Diese Qualität wird auch hier die Erde haben. Genau das nicht zerstörbare, nicht einmal durch Menschen, die im Gras rumtrampeln. Und dann kommt der spannende Satz und da gibt mir ein Stich ins Herz, wenn ich ehrlich bin. Auch das Meer gab es nicht mehr. Diese Aussage verwundert vielleicht nicht nur mich. Dass es auf der neuen Erde kein Meer mehr gibt. Also, ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich das, was ich am meisten Mühe habe damit, wenn es wirklich so kommt. Es gibt Bibelstellen, die wirklich darauf hinweisen. Aber hey, was gibt es Schöneres für mich, als irgendeinem warmen Sommertag nach Westen zu fahren, ans Meer, irgendwo in Bretagne, in Normandie, und einfach dort mal ein bisschen Pfeile bambeln. Ich kann mir das ehrlich noch nicht vorstellen. Also ein paar Tage am französischen Atlantik sind für mich, für meine Frau, immer wieder neu so ein Highlight. Aber das, wenn man das wörtlich nimmt, wenn das wirklich so kommt, ist das Nummer eins von eben sieben Sachen über etwas, was es nicht mehr wird geben. Die anderen haben wir teilweise schon gelesen, sogar im heutigen Text, dass es eben in der neuen Welt, wo Gott macht, kein Tod, keine Trauer, kein Spriegen, kein Schmerz, kein Fluch und auch keine Nacht mehr gibt. Also muss ich auch meine Nachtfötterli auf dieser Seite vom Himmel machen. Auf der neuen Erde werden also ein paar Sachen ganz anders sein als jetzt. Die heutige Erde ist zum grössten Teil eine Wasserfläche. Ich weiß nicht, 90%, ich weiß nicht genau. Aber offenbar verändert sich die Geografie, wenn Gott die Erde neu macht. Und sie hat auch ein anderes Klima aufgrund von dem sicher. Vielleicht so ein ähnliches Klima wie vor dem Sündenfall, wer weiß. So ein bisschen, einfach so ein bisschen tropisch, schön. Wir werden es sehen. Ein paar Bibellehrer gehen natürlich auch davon aus, nein, das ist nicht so. Du wirst die Erde erkennen. Das ist nicht einfach alles ganz anders. Okay, ja. Wir können dann die an den Ellbogen stöpseln und sagen, hast du jetzt gesehen? Was auch immer Gott für uns geplant hat, ich weiss, es wird perfekt sein. Das glaube ich. Weil der Paulus sagt es genauso nach seinem Himmelserlebnis. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. 1. Korinther 2,9. Ein neuer Himmel und eine neue Erde ist ein bekanntes Thema. Im Jesaja 65 haben wir ein Kapitel, da können die Bibelstelle nachlesen. Und dort ist eben auch Jerusalem ein Ort von der Freude und nicht ein Ort, wo umkämpft ist, so wie es heute ist. Was kommt, hat schon angefangen. Und diese Worte, die geben mir Kraft und Hoffnung. In all diesen Nachrichten, die gerade in dieser Woche, gerade in den letzten 14 Tagen wieder zu hören waren. Eines Tages ist Schluss mit jedem judenfeindlichen Handeln, mit jeder gottesfeindlichen Macht. Das ist meine Hoffnung. Und das ist da, wo mir auch immer wieder Kraft gibt. Eines Tages ist wirklich, wenn ich schon mal gesagt habe, Game over, Spiel aus. Eines Tages wird alles grundsätzlich neu. Aber in den Psalmen ist es drin. Psalm 102, da haben sie auch wieder Zitat. Ja, sogar Jesus sagt es im Neuen Testament, Lukas, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die werden bestehen. Gottes Wort wird bestehen in alle Ewigkeit. Durch sein Wort, durch sein Reden, durch sein Dasein ist alles erhalten. Das neue Jerusalem, das vom Himmel oben runterkommt. Das neue Jerusalem wird die Hauptstadt von der ganzen Erde, auf dem ganzen Weltraum sein. Und was ist schöner als am französischen Atlantik ein Sonnenuntergang, wenn es heisst, hey, die Wohnung von Gott ist jetzt bei euch Menschen. Gott wohnt jetzt in eurer Mitte und ihr seid sein Volk. Was gibt es Grösseres, Leute? Und Jesus redet jetzt eben nochmal zu uns und sagt, siehe, ja, genau, kannst du dort, genau. Seht, ich mache alles neu. Wenn Jesus das tut, dann bleibt es so. Und zwar für immer. Weil die Aussage, die steht in der Gegenwart. Das ist die Vollendung von all dem, was er als Erlösung schafft und als Erneuerung für uns. Und es hat jetzt schon angefangen. Der Paulus, der auf dieser Seite der Ewigkeit das gesehen hat, hat geschrieben, darum verlieren wir nicht den Mut, auch wenn unsere körperliche Kräfte aufgezehrt werden, wird gleich das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Und dort haben wir noch einmal das Wort drin, wo wir schon gesehen haben. Dort heisst Anakaino. Und dort verstehen wir darunter, dass Gott eben uns alle, die von Christus innerlich immer erneuert werden, vorbereitet und parat macht auf das hin, wo mal immer wird sein. Alles ist neu. Und wenn wir heute so einen kurzen Einblick in Gottes Gedanken mit uns und seinem ewigen Plan haben, dürfen haben, es ist seltsam, Gott lässt die Sünde und die Zerstörung zwar zu. Und wir sehen das in der ganzen Menschheitsgeschichte drin. Aber er lässt zu, um uns etwas viel, viel Grösseres zu präsentieren und uns zu schenken. Und zwar eben alles neu zu machen. Alles rauszunehmen, was zerstören will. Und an dem Punkt von seiner Geschichte mit uns sind wir schon. Es passiert schon. Es wird schon erneuert, gerade an uns selber. Wenn wir also in das Jahr rausgehen, dürfen wir wissen, dass Offenbarung an sich auf ein Handeln von Jesus herweist, wo wir schon Teil sind davor. Das Wort von Jesus ist für uns wirklich eine Einladung, zu ihm zu kommen. Und vielleicht uns gerade jetzt, an diesem Tag, in diesen Wochen, in diesen Monaten, einfach wieder neu, grundsätzlich zu erneuern. Darum meine zwei Fragen, die ich auf dem Predigtnotizblatt habe. Was für Gedanken und Gefühle hast du im Moment? Mit was für Gedanken? Was bewegt dich im Moment? Und mit was gehst du in das neue Jahr im Moment, wo dich bewegt? Und in welcher Hinsicht möchtest du in diesen Tagen, dass Gott dich grundsätzlich erneuert? Ganz persönlich. Und vielleicht können wir jetzt einfach in diese Zeit hineingehen, im Lobpreis, und uns wirklich erneuern lassen. Uns nach Gott ausstrecken. Ich habe so eine, wenn ich manchmal hier in den Gebetsraum gehe, ich habe immer etwa so einen Standard. Und zwar habe ich eine Zeit, wo ich einfach wieder für mich Psalm 81 auflese. Und dort heisst, tu dein Maul weit auf. Ich will es füllen. Und ich mache das regelmässig. Weil wenn ich mein Maul auftue, tue ich auch mehr auf. Und ich merke immer wieder einfach, wenn ich das bewusst mache, dann verändert sich meine Einstellung gegenüber Gott. Und ich merke immer wieder neu, dass ich wirklich gefüllt und gestärkt darf rausgehen, wenn ich in dieser offenen Haltung vor Gott bin. Und ich wünsche uns da heute. Wir dürfen sicher sein, dass wir in dieser Welt, wo wir sind, mit all diesen Ereignissen, so wie unter einem schützenden Baum sind. Wir haben das mal erlebt, meine Frau und ich, vor ein paar Jahren im Jura oben, dort oben an Biel, den Höger rumgewandert. Aufs Mal ist es wirklich ganz abartig regnen. Und dann nachher haben wir gerade noch so unter einem grossen Baum. Und dort hast du fast keinen drauf gespürt. Etwa ein Blättchen, das nachgeht und ein Tröpfchen auf die Abend hat gelassen. Aber sonst bist du völlig geschützt. Es hat nicht blitz und donnert. Es war also auch nicht gefährlich unter dem Baum. Es hat einfach abartig geregnet. Und mit der Zeit sind so Kühe zu uns gekommen und haben auch Schutz gesucht. Das ist so, ich habe das Land noch so gesagt, das ist so fast wie ein tausendjähriges Reich, wenn Menschen und Tiere einfach so friedlich unter dem Baum sind. Und wir dürfen das wissen. Gott ist der Baum, mit unter uns, wo uns einfach vor dem ganzen Gewitter schützt, wo da teilweise auf uns losprasseln in der Weltgeschichte. Kommen wir wirklich jetzt zu Gott, können wir mutig vor seinen Thron, wie das Lied heisst, das wir noch werden singen. Und möge es Gott wirklich füllen, möge es Gott auch berühren dort, wo wir seine Berührung suchen. Danke, Herr, dass du jetzt